Der RTDE Podcast. Die Analyse.
Was ist rechts und was ist links? Teil 1. Eine Analyse von Rainer Rupp. Wenn Kritik an der Unterstützung des Stellvertreterkriegs gegen Russland aus Sicht vermeintlicher Linker politisch rechts sein soll, wirft das Fragen nach deren geistiger Verfassung auf. Tatsächlich geht es heute bei den Begriffen links und rechts drunter und drüber. Und das ist Absicht. Klaus Hartmann, der langjährige Bundesvorsitzende des Deutschen Freidenkerverbandes, hatte letzten Monat in der Edelsteinstadt Ida Oberstein zu diesem politisch hochbrisanten Thema einen spannenden und profunden Vortrag gehalten. Hartmann ist es in den letzten 3 Jahrzehnten gelungen, den Deutschen Freidenkerverband weitgehend intakt durch die gefährlichen Klippen und politischen Untiefen der neuen Normalität zu steuern, angefangen mit den Versuchen zur politischen Delegitimierung der DDR über die unprovozierte völkerrechtswidrige NATO-Aggression gegen Jugoslawien, über die nachfolgenden humanitären Kriege gegen Afghanistan, den Irak, Libyen und Syrien bis hin zur Klimahysterie, Covid-Panikmache, Ukraine-Krieg und Anti-Russen-Hetze. Viele einst linke Organisationen wie zum Beispiel die Antifa oder große Teile der Partei Die Linke sind an diesen Klippen zerschellt. Zwar musste auch der Freidenkerverband in den großen Verwirrungen einige federn lassen, aber letztlich ist er gestärkt aus diesen Krisen hervorgegangen. Trotz zunehmender Versuche, mit juristischen Zwangsmaßnahmen auch in unserem Land den politisch erlaubten Meinungskorridor auf die Regierungslinie einzuengen, haben Hartmann und der Freidenkerverband die Verbeugung vor dem Gesslerhut, den die Herrschenden für uns aufgestellt haben, stets verweigert. Anmerkung: Die Rede von Hartmann kann hier nur gekürzt wiedergegeben werden und soll ein Appetitanreger für die Lektüre des ganzen Vortrags auf der Internetseite des Freidenkerverbandes sein, der unter diesem Link aufgerufen werden kann. Beginn der Rede. In den letzten Jahren ist es zunehmend üblich geworden, Menschen und Proteste als rechts zu etikettieren, wenn sie sich gegen den Mainstream oder den Kurs der Regierung wenden. Wer zur Zuwanderung, den Corona-Maßnahmen zum Klima oder dem Heizungsgesetz, zu den Kriegen in der Ukraine oder in Palästina eine eigene Meinung vertritt, die nicht den Vorgaben der Herrschenden huldigt, sieht sich schnell ausgegrenzt, geächtet, in seiner beruflichen und sozialen Existenz bedroht, gar strafrechtlicher Verfolgung wegen Meinungsdelikten ausgesetzt. Regelmäßig und immer wieder wird das Publikum mit der Frage traktiert, was denn eigentlich rechts und was links sei. Ist das eine aktuelle Frage oder geht es dabei um abgehobene Debatten, die mit uns und dem praktischen Leben nichts zu tun haben? Geht es um intellektuelle Fingerübungen ohne Belang? Aber es muss Gründe haben. Es müssen Interessen dahinterstehen, wenn ständig zum Kampf gegen rechts geblasen wird, wenn der vermeintliche Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, immer wieder von Linksextremisten und vor Rechtsextremisten warnt. Offenbar geht es um die weitere Spaltung der Bevölkerung. Aber das ist kein Selbstzweck. Die Bereitschaft, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, dem Kurs der Regierung, der EU, der NATO sowie ihrer Mainstream-Medien zu widersprechen, soll ausgehebelt werden. Dazu sind die Mittel der Wahl die Denunziation und die Begriffsverwirrung. 2 Beispiele aus jüngster Zeit. Als am 23. Oktober 2023 auf einer Bundespressekonferenz das Bündnis Sarah Wagenknecht seine Vereinsgründung bekannt gab, sah am selben Tag der linken Vorsitzende Martin Schirdewan Sarah Wagenknechts künftige neue Partei deutlich rechts. Welcher politische Kompass hat ihn zu diesem Befund geleitet? Zur Landratswahl im Landkreis Dahmisch-Breewald am 12. November 2023 lautete eine Schlagzeile: Rechter Russlandfreund will BER-Landrat werden. Im Sündenregister des angegriffenen Steffen Kontré stehen seine Aussagen im russischen Propaganda-TV dass ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sei. Und dann habe er noch Syriens Mörderregime als legitime Regierung bezeichnet. Das ist zwar völkerrechtlich korrekt, aber in NATO-Deutschland ein Meinungsverbrechen. Im Kreuzfeuer vermeintlich linker Kritik steht auch der Schweizer Friedensforscher Dr. Daniele Ganser, vor dessen meist ausverkauften Veranstaltungen inzwischen regelmäßig Gegendemonstrationen von VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Omas gegen Rechts und andere stattfinden, die offenbar noch nie eine seiner Reden gehört, kein Video angeschaut und kein Buch von ihm gelesen haben. Aber Transparente vor sich hertragen mit Parolen wie »Kein Platz für Nazi-Propaganda«. Als rechts werden beispielsweise Gansers Standpunkte zum Krieg in der Ukraine diffamiert. Hier einige Beispiele. Der Krieg in der Ukraine wurde nicht am 24. Februar 2022 von Russland, sondern bereits 2014 nach dem Maidan-Putsch durch die USA und die Azov-Nazis begonnen. Der kollektive Westen hat mit der Aufnahme Polens und weiterer 11 Staaten in die NATO sein Nicht-Erweiterungsversprechen gebrochen. Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien sind möglich, wie die Ergebnisse bei den März-Verhandlungen 2022 in Istanbul bewiesen, wobei die USA und Großbritannien deren Abbruch anordneten. Grenzverschiebungen in Europa hat es bereits 1999 nach dem Jugoslawienkrieg des Westens gegeben und nicht nur durch die Russische Föderation. Wenn dies aus Sicht vermeintlicher Linker recht sein soll, wirft das Fragen nach ihrer geistigen Verfassung auf. Es geht also drunter und drüber. Und manche schließen daraus, dass es den Unterschied nicht mehr gibt oder eine Unterscheidung ohne Belang ist. Viele, besonders Jugendliche, können mit dem Schema rechts und links nichts anfangen und lehnen es ab. Die Sinnentleerung der Begriffe folgt dem realen Sinnverlust dessen, was heute inhaltlich unter rechts und links verstanden werden kann. Wer nach dem historischen Ursprung der Unterscheidung fragt, wird auf die Sitzordnung des französischen Parlaments stoßen. Als dort nach der Französischen Revolution eine Nationalversammlung gebildet wurde, nahmen, Orientierung am britischen Unterhaus, die Anhänger der Monarchie und des Feudalsystems sowie die Vertreter des Klerus auf der rechten Seite des Sprechers Platz, während die Anhänger der Revolution, die Patrioten und Fortschrittlichen, auf der linken Seite saßen. Damals hatte diese Unterscheidung erkennbar einen Sinn. Aus Tradition oder Gewohnheit werden SPD und Grüne heute noch als links eingeordnet, unverdienterweise. Die SPD-Grüne Regierung hat 1999 die erste Beteiligung Deutschlands an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nach 1945, die NATO-Aggression gegen Jugoslawien, zu verantworten. Wer für die Schleifung des Sozialstaats, den fortgesetzten Abbau demokratischer Rechte, eine wahnsinnige Aufrüstung und die Unterstützung des NATO-Kriegs gegen Russland steht, ist mitnichten links, sondern sowas von rechts, dass er schwerlich übertroffen werden kann. Gegen rechts. Ein Fake. Wer denkt, mit diesem Kampfruf ginge es gegen echte Nazis, hat sich geirrt. Begründet wird meist nicht, was mit gegen rechts gemeint sein soll. Im Umkehrschluss nehmen die Kämpfer für sich in Anspruch, links zu sein. Ebenfalls unbegründet. Selbst wer das Nazi-Regime in der Ukraine unterstützt, kann sich heute als Linker fühlen. Bei Parteien und Organisationen ist in der Regel eben nicht mehr das drin, was draufsteht. Inzwischen gerät jeder in Gefahr, verrissen zu werden, wer nicht exakt die Regierungslinie nachbetet oder grünen Politvorgaben folgt. Die Fälle der Ulrike Guero von der Uni Bonn, des Michael Mayen von der Ludwig-Maximilian-Universität München oder des Patrick Barb von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel stehen stellvertretend für eine Vielzahl, die wegen ihrer abweichenden Meinungen geschasst wurden. Die Medien meinen, Abweichler pauschal als rechts verunglimpfen zu können, aber nicht nur sie. Auch sich links- und antifaschistisch Dünkende stellten ihre Staatsgläubigkeit und den besonderen Gehorsam gegenüber den verrücktesten Corona-Anordnungen zur Schau, wenn sie Demonstranten gegen die Maßnahme Rufe entgegenschleudern wie »Nazis raus« oder »Wir impfen euch alle«. In diesen Kreisen gelten Querdenker als indiskutabel und natürlich als rechts. Dabei ist es gar nicht lange her, dass Querdenker als Kompliment und Auszeichnung verstanden wurde und zahlreiche Institutionen Querdenker-Ehrenpreise verliehen. Ende der Rede. Mehr dazu und zu den Themen Diffamierungsgrundlage, Totalitarismusdoktrin, was heißt hier Querfront, nicht rechts, nicht links, der irrsinnige Kampf um die Positionierung in der Mitte, gibt es im Original auf der Freidenker-Webseite, wo sich Hartmann mit den geschichtlichen Hintergründen und der Entwicklung dieser Kampfbegriffe beschäftigt. In Teil 2 geht es weiter mit der Rolle und Politik der AfD und was sich aus dieser Analyse praktisch ergibt, zum Beispiel die notwendige Neueinordnung der im Bundestag vertretenen Parteien im Links-Rechts-Parteienspektrum. Zu guter Letzt gibt Hartmann eine überzeugende Antwort auf die Frage, ist Putin links oder rechts?
Das war der RTDE-Podcast. Der RTDE-Podcast. Die Analyse.
Was ist rechts und was ist links? Teil 2. Eine Analyse von Rainer Rupp. Wenn Kritik an der Unterstützung des Stellvertreterkriegs gegen Russland aus Sicht vermeintlicher Linker politisch rechts sein soll, wirft das Fragen nach deren geistiger Verfassung auf. Tatsächlich geht es heute bei den Begriffen links und rechts drunter und drüber. Und das ist Absicht. In Teil 1 hat der langjährige Bundesvorsitzende des 1929 gegründeten Deutschen Freidenkerverbandes, Klaus Hartmann, die aktuell weit verbreitete Begriffsverwirrung über links und rechts unter die Lupe genommen und belegt, dass die von Regierung und Medien geschürte Bewegung gegen rechts ein Fake ist. Anmerkung: Die Rede von Hartmann kann hier nur gekürzt wiedergegeben werden und soll ein Appetitanreger für die Lektüre des ganzen Vortrags auf der Internetseite des Freidenkerverbandes sein, der unter diesem Link aufgerufen werden kann. Beginn der Rede. Vielen gilt die AfD geradezu als Inbegriff einer rechten Partei. Urteile bzw. Aburteilungen zur Alternative für Deutschland sind zahllos und schnell gesprochen. Die Schnelligkeit ist meist der Feind der Genauigkeit. Man sollte die unterschiedlichen Ebenen des Phänomens AfD zu unterscheiden versuchen und insbesondere auseinanderhalten. Mit den Ebenen meine ich die Gründungsphase, die Programmatik, konkrete Äußerungen zu verschiedenen Themen und Aktionsschwerpunkten, schließlich die Wirkung ihrer Aussagen auf das Publikum und Schlussfolgerungen zum Umgang damit. Ohne dies hier grundlegend ausbreiten zu können, gehe ich von folgenden Thesen aus. An der Wiege der AfD standen einerseits neoliberale Professoren, andererseits vormalige Vertreter der Stahlhelm-Fraktion der CDU. Die Parteigründung zielte unter anderem auf enttäuschte CDU-Wähler, die diese Partei durch Angela Merkel entkernt und sozialdemokratisiert empfanden, sich politisch heimatlos fühlten. Ihnen sollte das Angebot einer alternativen Systemopposition gemacht werden. Sozialpolitisch bekennt sich die AfD zur Beibehaltung des gesetzlichen Mindestlohns. Sie fordert grundlegende Reformen der sozialen Sicherungssysteme, ohne konkret zu werden, frühere neoliberale Forderungen wie die Privatisierung der Arbeitslosen- und Unfallversicherung finden sich nicht mehr im Grundsatzprogramm. In der Sicherheitspolitik bekennt sich die AfD zur NATO-Mitgliedschaft und zur Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Bündnispartnern, zur Stärkung der Bundeswehr, sprich Aufrüstung, und Wiedereinführung der Wehrpflicht. Andererseits heißt es dort, Sicherheit in und für Europa kann ohne Russlands Einbindung nicht gelingen. Aus dieser Mischung ergibt sich im praktischen Verhalten, dass einerseits der Parteivorsitzende Tino Chrupalla seine Partei als einzige Friedenspartei in Deutschland preist, andererseits fast die Hälfte der AfD-Fraktion den 100 Milliarden Kriegskrediten der Ampelregierung zugestimmt hat. Während das Hamburger Bundesvorstandsmitglied Alexander Wolf ein allzu großes Verständnis für die russische Position im Ukraine-Krieg kritisiert, hält Chrupalla dagegen. Der Ukraine-Krieg darf nicht weiter eskalieren. Deutschland nicht zur Kriegspartei werden. Statt immer mehr und immer schwerere Waffen in das Kriegsgebiet zu schicken, muss die Bundesrepublik mit Diplomatie auf ein möglichst schnelles Ende des Krieges hinarbeiten. Wir dürfen nicht übersehen, dass die AfD weiterhin stramm antikommunistisch agitiert. Reden über den grünen Kommunismus, das Gespenst der DDR geht wieder um oder das Erbe des Marxismus ist der Postkolonialismus, zeugen wohl weniger von erheblicher Bildungsferne als von dem Vorsatz, mit der Diffamierungskeule zurückzuschlagen und den Antikommunismus als ideologisches Rüstzeug dieser Republik weiter zu pflegen. Wir übersehen auch nicht, dass die AfD sich als besonders zionismusfreundlich profilieren will und zum Beispiel für ein Verbot der BDS-Kampagne Boykott, Desinvestition, Sanktionen in Deutschland auftrat. Was folgt daraus praktisch? Wenn man im Bundestag Stimmen gegen den Krieg gegen Russland und gegen die Wirtschaftssanktionen und gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine hört, dann sind das in der Regel Reden von AfD-Vertretern. Ausnahmen bilden einzelne Abgeordnete der Partei Die Linke. Wenn zum Beispiel Sevin Dagdelen oder André Hunko das Wort erhalten. Das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wenn eine AfD-Rede den Titel trägt, das Volk will keinen Krieg, was soll man dagegen einwenden? Gegenwärtig leben wir unter einer massiven Bedrohung des Friedens, mit einer akuten Kriegsgefahr. Keiner der unverantwortlichen Politiker des kollektiven Westens, keine Bundesregierung kann garantieren, dass Russland nicht irgendwann die rote Linie überschritten sieht. Von daher sind alle Stimmen, von welchem Politiker auch immer, die vor der Kriegsgefahr warnen, die eine Wiederinbetriebnahme der Nord Stream Pipelines fordern, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen und die irgendwie Gehör, einen Weg in die Öffentlichkeit, in die Medien finden, grundsätzlich hilfreich und positiv. Und wenn das ein AfDler macht, dann ist es egal aus welchen Motiven. Wenn die Bevölkerungsmehrheit, die in Frieden leben will und die diesen abenteuerlichen Harakiri-Kurs gegen Russland nicht mitträgt, aus solchen Reden eine Bekräftigung und Stärkung ihrer Überzeugung erfährt, dann kann das nur positiv sein. Wenn daraus folgt, dass Menschen für solche Inhalte auf die Straße gehen, eine Einheit in der Aktion für Frieden und gegen Waffen zustande kommt, dann sollten wir uns ohne Ansehen der Person oder Kontrolle des Parteibuches daran beteiligen. Antikriegsaktionen mit demokratischen Rechten oder Wertkonservativen, wie sie genannt werden, falls sie dazu bereit sind, das sollte selbstverständlich sein. Und wir sollten uns davon auch nicht von den Kontaktschuldpredigern abhalten lassen. Dabei vergessen und verdrängen wir keinesfalls die Widersprüchlichkeiten, den Kampf der Gegensätze in den Positionen von Mitwirkenden. Aber wir müssen die Prioritäten auf die Herstellung von Handlungsfähigkeit legen. Das wirkliche links-rechte Parteienspektrum. Betrachtet man das alte Parteienspektrum, ist die AfD natürlich eine rechte Partei. Aber rechts von der AfD sitzt die SPD. Mit dem Zeitenwende-Kanzler, der unentwegt Waffen für den Stellvertreterkrieg gegen Russland an die Ukraine liefert, dessen Kriegsminister Boris Pistorius Deutschland wieder kriegstüchtig machen will. Und rechts von der SPD sitzt die CDU-CSU, deren Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz im Verein mit seinen militärischen Sekundanten Jürgen Hart und Johann Wadephul einen noch schärferen Kriegskurs will, unter anderem durch Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Und noch weiter rechts sitzt die FDP, deren Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann immer mehr Waffen für Kiew fordert und womöglich Wladimir Selenskyj schon bald adoptieren könnte. Ganz am rechten Rand sitzen noch die Grünen, die Rechtsextremisten, die Russland ruinieren und besiegt sehen wollen, deren Annalena Baerbock einen Krieg gegen Russland führt und deren Anton Hofreiter völlig entfesselt immer mehr Sanktionen gegen Russland fordert und den zögerlichen Kanzler mit Dauerkritik beschallt. Gehen wir zurück in diesem Parteienspektrum, sehen wir links von der AfD, in der Mitte und etwas links der Mitte, die Partei Die Linke. Und links von ihr die sich neu formierende Gruppe um Sarah Wagenknecht. Damit ist die linke Seite bereits abschließend aufgezählt. Im Ergebnis ein völliges Ungleichgewicht, eine gähnende Leere. Das ist ein Versagen der Linken insgesamt, die sich zu großen Teilen auf Lifestyle- und Haltungsthemen sowie sprachpolizeiliche Ersatzübungen eingelassen hat und darüber ihr Kerngeschäft, die Interessenvertretung der Nichtprivilegierten, vergessen hat. Nachdem ihr mit den Begriffen auch die Inhalte abhanden gekommen sind, müssen die Inhalte, was links ist, sein soll oder sein müsste, dringend zurückgewonnen und neu gefüllt werden. Es kann nicht schaden, sich dabei an Marx als Kompass zu erinnern. Gegen Krieg ist links. Und deshalb sind die Grünen rechts. Wer für die Rettung der Bankprofite eintritt, ist rechts. Wer für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege kämpft, ist links. Wer Abrüstung, den Abzug der ausländischen Truppen aus Deutschland und den Austritt aus der NATO fordert, ist links. Wer Kriegskredite bewilligen lässt, wie Herr Olaf Scholz und seine Entourage, ist rechts. Wer den Notstand der Demokratie verordnet und wer dazu stramm steht, ist rechts. Wer dagegen opponiert und die demokratischen Rechte verteidigt, ist links. Solche einfach zu begreifenden Inhalte führen nicht zu einer abgehobenen Theoriedebatte. Das ist kein Laborprogramm, sondern ein praktisches Aktionsprogramm. Ergänzen sollte man noch, wer Russenhass predigt und antislawischen Rassismus, der ist rechts. Wer für Völkerverständigung, wer für Freundschaft mit Russland und China eintritt, der ist links. Und wer dann fragt, ist Wladimir Putin eigentlich rechts? Dem sage ich, der Putin ist natürlich ein absoluter Linker. Er steht auf der Seite des Antifaschismus. Er ist ein Anti-Imperialist. Er ist ein Verteidiger der UN-Charta. Er tritt für eine multipolare Weltordnung gleichberechtigter, souveräner Staaten ein. Und er hat das Wirtschaftssystem in Russland dahingehend verändert, dass dort jetzt Staatskapitalismus besteht. Also nicht die Kapitalisten bestimmen, was der Staat zu tun hat, sondern umgekehrt. Der Staat bestimmt, was die Oligarchen als Staatsbeamte zu tun haben. Die uns geläufigen linken Forderungen, alle Verstaatlichungsforderungen für die Bodenschätze, die Grundstoffindustrie, die Energieversorgung, die Verkehrswege. Alles umgesetzt. Alles ist wieder in staatlicher Hand. Das sind alles Gründe, warum Putin dem Imperialismus als Feind gilt. Deshalb ist der russische Präsident für die imperialistische Propaganda ein Rechter. Aber damit haben wir selbst hierzulande zu Genüge Bekanntschaft machen können. Ende der Rede.
Das war der RTDE-Podcast.